and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Das ist so ein bisschen wie mit einer Safari unterwegs sein. Ja. Man fährt um einen Busch rum und denkt, oh, hinter diesem Busch sitzt jetzt der Löwe, auf den ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Und so ähnlich ist das bei diesen Probenamen auch. Jedes Mal, wenn irgendwas an Bord kommt, ist es irgendwie spannend und man erwartet irgendwie das noch nie Gesehene oder das Besondere oder wie auch immer. Und das hält einen natürlich dann bei der Stange.
Und damit willkommen zurück zur 9. Staffel Beats and Bones. Wir haben lange genug auf uns warten lassen, ich weiß. Deshalb lasst uns keine Zeit verlieren. Packt euren Koffer, los geht's auf Tiefseesafari. Mit dem Forschungsschiff Sonne reisen wir über den Indischen Ozean und entdecken, wer sich tief am Grund des Meeres hinter, unter und auf Steinen versteckt. Mit dabei im Forschungsteam Tiefseefauna ist unser alter Bekannter Carsten. Professor Dr. Carsten Lüther ist Professor für evolutionäre Morphologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und seit 2001 Kustos für die Sammlung Marine wirbellose Tiere am Museum für Naturkunde, und zu ihnen gehören unter anderem Schwämme, Quallen, Würmer, Seesterne, Seeigel, Lanzettfischchen, Moostierchen, Kelchwürmer und viele, viele mehr. Einige davon, darunter die lustigen Seegurken und pieksigen Seeigel, hat Carsten uns in der letzten Folge abgetaucht, die Welt der Stachelhäuter schon näher gebracht. Jetzt hat er ein neues Forschungsprojekt, SO307, und dafür war er 6 Wochen auf Expedition auf und im Indischen Ozean. Gespannt auf den Reisebericht und die Geschöpfe aus der kalten, dunklen Tiefsee ist unser Lieblingshost Lukas Glaschinski.
Lieber Carsten, willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist hier im Beats and Bones Podcast und auch Land unter den Füßen hast. War das erstmal komisch, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? Man wankt so ein bisschen, oder dann?
Ja, man sagt es immer, dass die Leute zum Teil sogar landkrank werden, weil sie dann, wenn sie das Geschwanke auf dem Schiff nicht mehr haben, dann das Geschwanke sozusagen im Gehirn an Land weitergeht. Das ist mir komischerweise noch nie so gegangen, aber es ist schon ein besonderes Gefühl, nach 7 Wochen auf dem Meer dann wieder an Land zu sein. Ja.
Ist das so, dass da irgendwie so ein Traum in Erfüllung geht, wenn man sich bewusst wird, vielleicht ist das was, was ich mir früher mal vorgestellt habe und jetzt bin ich da an Bord, guck aufs Meer. Ich meine, wir haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten, so weit zu gucken ganz häufig, gerade wenn wir in urbanen Gegenden leben, und dann ist da dieser Horizont und alles fühlt sich so weit und groß an.
Ja, das ist schon was sehr Besonderes und es ist schon auch das, die Realisierung eines Traums letztlich, wenn man Biologie studiert und sich für Meeresorganismen interessiert, so wie ich das schon seit langem getan habe, dann auf solchen Expeditionen dabei sein zu können, das ist natürlich schon so ein bisschen der Traum jedes Wissenschaftlers, und das merkt man auch, wenn man davon erzählt, dann ist es bei denen, die einem zuhören, immer ein einziges O und A, weil es eben so besonders ist.
Wie war denn die Route, wo seid ihr genau lang geschippert?
Also wir sind in Südafrika, in Durban an der Ostküste, Indischer Ozean, gestartet und sind dann quasi gerade rausgefahren. Dann landet man auch da, wo unsere Zielregion war, der sogenannte Madagaskar-Rücken, den wir beproben wollten. Und wir mussten uns aus der ökonomischen Zone von Madagaskar heraushalten, weil uns die Madagassen keine Forschungsgenehmigung für ihre Hoheitsgewässer gegeben haben.
Okay.
Das heißt, wir mussten die Route, die ursprünglich geplant war, in dem Antrag auch ein kleines bisschen anpassen, sodass wir immer außerhalb deren Herrschaftszone sozusagen entlang gefahren sind, und haben uns dann halt nach Süden durchgeschlagen bis runter auf den sogenannten südwestindischen Rücken. Das ist eine Plattengrenze. Auf jeden Fall sind wir dann bis zum 40. Breitengrad und ein kleines bisschen darüber hinaus nach Süden und haben uns dann langsam aber sicher auf der Westflanke des Madagaskar-Rückens wieder nach Norden durchgeschlagen, und am Ende sind wir wieder in Durban in Südafrika gelandet. Leider, muss ich sagen, denn die ursprüngliche Planung sah vor, dass wir entweder nach Réunion oder nach Mauritius fahren.
Oh.
Und das hätte ich natürlich als einen Abschluss dieser Fahrt besonders toll gefunden.
Hätte man noch mal ein paar Tage verlängert.
Hat sich aus logistischer Sicht, insbesondere im Hinblick auf die danach folgende Expedition, leider nicht ergeben.
Was genau war eigentlich das Ziel eurer 6-wöchigen Reise? Ihr habt beprobt, biologische und Gesteinsproben, aber ihr hattet wahrscheinlich auch einen Forschungsanlass, ne?
Ja, also die wissenschaftliche Fragestellung der Geologen war im Prinzip sowas wie eine Altersbestimmung dieses Madagaskar-Rückens. Keiner weiß so genau, wie alt das Ding eigentlich ist. Vielleicht muss ich das mal erklären. Das ist ein untermeerisches Plateau, was annähernd so groß ist wie die Insel Madagaskar selber und erstreckt sich genau im Süden der Insel Madagaskar und liegt so auf 1000, 2000 an ein paar Stellen, an den Rändern natürlich auch tiefer, Meter Wassertiefe. Und es ist definitiv entstanden in der Zeit, als dieser Superkontinent Gondwana auseinandergebrochen ist, Indien sich auf den Weg gemacht hat, an Asien irgendwann anzuschließen und Australien von diesem Gondwana abgebrochen ist. Und in der Zeit wird auch dieser Madagaskar-Rücken entstanden sein, aber genaues weiß man nicht. Die Geologen sind aufgrund ihrer Forschungsbemühungen im Hinblick auf das Erforschen der Erdgeschichte sehr daran interessiert gewesen, diese Altersbestimmung zu machen. Mhm. Das machen sie mit den Steinen, die sie da unten sammeln. Und wir als Biologen sind daran interessiert, überhaupt zu erforschen, was in der Tiefe in diesem Bereich vorkommt, weil das nämlich bisher fast gar nicht beprobt worden ist. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt diese Ausnahme dieses sogenannten Walters Shoal. Das ist diese flache Stelle, wo 18 Meter unter der Wasseroberfläche dieser untermeerische Berg sitzt, der auf dem Madagaskar-Rücken steht. Aber ansonsten ist über den Madagaskar-Rücken relativ wenig bekannt, was die Biologie ist. Und für uns ist es quasi, wir gucken mal, was wir finden. Mhm. Und das macht es nicht so einfach, dafür einen Forschungsantrag zu stellen, weil normalerweise braucht man immer eine hypothesengetriebene Frage. Mhm. Und die hat man aber nicht, weil wir gar nicht genau wissen, welches Material wir da von unten hochholen. Und wir müssen erstmal gucken, was wir finden. Und dann können wir uns überlegen, was wir damit forschen. Und das okay. ist eigentlich nicht so, wie man normalerweise an ein Forschungsprojekt rangeht.
Und gleichzeitig sehr spannend. Das hört sich so ein bisschen an wie eine Erstbegehung.
Ja.
Und da muss man natürlich erstmal gucken, bevor man irgendwelche Thesen aufstellen kann. Über was wollen wir denn Thesen aufstellen? Ne?
Ganz genau. Also es ist für uns auch immer so ein bisschen das Laufen auf einer weißen Landkarte, wenn man so will, oder in diesem Fall auf einer weißen Meeresbodenkarte. Und das sind halt alles kleine Bausteinchen über die vielen verschiedenen Tiefsee-Expeditionen, die ja weltweit durchgeführt werden. Dann irgendwann vielleicht mal sowas wie ein Bild zu bekommen, was da unten eigentlich vorkommt, in welchen Dichten und mit welchen Verbreitungen. Und für uns ist dann auch interessant zu gucken, welche Lebensräume sind möglicherweise miteinander verbunden über Strömungen oder welche sind getrennt durch untermeerische Gebirgszüge oder so etwas. Und wir machen dann auch Faunenvergleiche von verschiedenen Probestellen, zum Beispiel östlich und westlich des Madagaskar-Rückens, um dann über die Verbreitungsmöglichkeit von solchen Tiefseeorganismen irgendwelche Ideen zu bekommen.
Ich glaube, da macht man sich im Alltag gar nicht so viel Gedanken drüber, dass die viel größere belebte Fläche nicht über dem Wasser, sondern unter dem Wasser ist. Ne?
Absolut, ja.
Das ist ein Wahnsinn.
Das ist so.
Und gleichzeitig, wenn man in die historische Erdentstehung geht, kann ja auch Demut entstehen. Ne? Wir als Menschen sind ja häufig sehr egozentristisch gesteuert. Und wenn man merkt, okay, welche Rolle spielen wir auf diesem Zeithorizont, das kann ja auch was mit einem machen, oder?
Auf jeden Fall. Das regt zur Bescheidenheit an, sage ich mal. Ist so ein bisschen so, wie wenn man mitten auf dem Ozean, wo man kein Streulicht hat, auf dem Schiff steht und in den Sternenhimmel guckt. Das hat einen ähnlichen Effekt. Und wenn man da runterguckt, dann hat man so ein ähnliches Gefühl. Allerdings muss man dazu sagen, was wir halt von da unten hochkriegen an Bord des Schiffes, ist natürlich immer nur eine punktuelle Aufnahme einer ganz kleinen Stelle in diesem riesigen Ozean, wo wir dann eine Idee von kriegen. Der Vergleich zum Sternenhimmel hinkt deswegen ein kleines bisschen, weil da hat man immer gleich das ganze Panorama vor sich. Ja. Und das macht einen natürlich dann noch ein kleines bisschen kleiner. Und damit auch demütiger.
Oh, ich kann's mir richtig vorstellen. Über uns, ungestört von urbanen Lichtern, ein riesiges Sternenmeer und unter uns die kilometertiefe, kaum erforschte Tiefsee. Was sind wir kleinen Menschlein in dieser Relation? Na gut, dann wollen wir mal. Wir gehen rein. 800 Meter abwärts und da sind wir nun offiziell. Willkommen in der Tiefsee. Völlige Dunkelheit, Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und ein enormer Druck. Entschuldigung, ich will gern wieder zurück. Das ist hier irgendwie so tot. Hier tappen wir wortwörtlich im Dunkeln. Das Ausmaß der Tiefsee ist schwierig vorzustellen. Die Hälfte der gesamten Erdoberfläche liegt unterhalb von 3000 Metern Tiefe im Ozean. Nur 5% kennen wir. Und warum haben wir so wenig Ahnung von der Tiefsee? Haben wir vielleicht Angst? Ist es was Philosophisches, so à la Nietzsche? Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein? Das kalte Dunkle da draußen, spiegelt das Kalte und Dunkle in uns? Halt! Stopp! Angst kommt oft von Unwissen. Lange dachte man tatsächlich, dass ab 500 Metern Wassertiefe nichts mehr lebt. Erst in den 1960er Jahren waren die Forschungsmethoden fein genug, um auch die winzigsten Tiefseebewohner in der angeblich leblosen Zone aufzuspüren. Und damit wurde allmählich auch klar, wie gewaltig die Artenvielfalt in der Tiefsee tatsächlich ist. Die erste globale Tiefseeanalyse fand dann 2000 bis 2010 statt, die Census of Marine Life. Rund 2700 Forschende aus 80 Ländern waren beteiligt und entdeckten rund 20.000 bis dahin unbekannte Meeresbewohner. Die Zahl aller Arten in den Weltmeeren haben sie auf über 1 Million geschätzt. Es ist also lebendig. Die Artenvielfalt, so vermuten Forschende, ist ähnlich hoch wie die in den Regenwäldern.
Aus wie vielen Metern Tiefe nehmt ihr denn die Gesteinsproben?
Gesteinsproben und auch biologische Proben, die wir ja explizit auch in unserem Bioprogramm gesammelt haben, bis zu 5.000, 6.000 Meter. Das hängt davon ab, wie der Plan der einzelnen Sammelstationen im Vorfeld geplant ist. Wir sind explizit wegen der Biologie auch ein bisschen in flachere Bereiche gegangen mal. Da reden wir dann so über 1.500, 2.000 Meter Tiefe. Das Schiff selber hat Kabel an Bord und kann bis zu 8.000 Meter tief beproben. Aber die haben wir jetzt nicht gebraucht. Aber die tiefsten Stellen, glaube ich, jetzt auf der Fahrt waren so bei 5.500 oder 5.700 oder irgend sowas.
Wie muss ich mir denn die Kabeltrommel da vorstellen?
Ja, sehr groß.
Ja, ne? Ja. Das ist ja ein Wahnsinn.
Sehr groß und sehr schwer.
Und wie kann ich mir den Druck vorstellen, der da unter Wasser herrscht? Also wenn man auf 5.000, 6.000 Meter probt?
Ja, das ist ordentlich. Wir haben ja an der Wasseroberfläche 1 bar ungefähr Druck. Und jeder, der irgendwie Sporttaucher ist, weiß, dass mit 10 Meter Tiefe 1 bar dazukommt. Und das heißt, wir reden bei 6.000 Meter Tiefe über 600 bar Druck. Also quasi 600-fach der Druck, der hier oben an der Wasseroberfläche oder an Land herrscht. Und das ist eine ganze Menge.
Also eigentlich unvorstellbar für uns, wenn wir da abtauchen würden in einer drucksicheren Kapsel und die bekommt einen Riss, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem.
Ja, das haben wir ja leider schmerzlich sehen müssen bei dieser Kapsel, mit denen die Leute, und die sind ja nicht auf 6.000 Meter runtergegangen, mit dieser Tieftauchkapsel, die dann tatsächlich auch Risse bekommen hat, die halt schlecht konstruiert war und die implodiert dann einfach, weil es innen drin halt einen wesentlich geringeren Druck hat und das Ding wird dann einfach zusammengequetscht und das ist halt wahnsinnig gefährlich. Deswegen ist Tieftauchen mit Tiefseetauchbooten etwas, was eine Menge an technischer Logistik im Vorfeld erfordert.
Und Konstruktionsleistung auch, ne?
Ja, absolut.
Wir hatten schon, glaube ich, im Nebensatz erwähnt, ihr habt einen Korb zum Teil, aber ihr habt wahrscheinlich verschiedene Methoden, wie ihr die Beprobung gestaltet, ne? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also die Geologen selber nutzen am liebsten ein Gerät, das nennt sich eine geologische Dredge oder eine Dredge. Mhm. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Stahlkasten von ungefähr 1 Meter Breite und 50 Zentimeter Tiefe. Der ist oben mit einem Zackenrand versehen aus dickem, ungefähr 3 Zentimeter oder 4 Zentimeter dickem Stahl und unten ist der offen und darunter hängt ein etwa 3 Meter langer geschmiedeter Eisenkettensack oder Stahlkettensack. Und diese Dredge, dieser Stahlkorb mit den Zähnen, wird von der Winde über den Meeresboden gezogen, in der Hoffnung, dass ein Gestein, was dort unten ansteht, wie man sagt, ein basaltisches Gestein in diesem Fall, also vulkanischen Ursprungs, dass das abgerissen wird von dieser Dredge und dann in diesem Korb sich fängt und dann mit nach oben gerät. Wir als Biologen sind dann immer sehr daran interessiert, was an lebenden Organismen auf diesen Steinen sitzt, denn normalerweise sind die immer voll bewachsen mit irgendetwas. Und wir sind dann auch die Ersten, die an die Proben dran dürfen. Und dann geben wir sozusagen die bereinigten Steine den Geologen, damit sie sie dann aufschneiden können und dann für ihre Untersuchungen weiter bearbeiten können. Und wir selber als Biologen haben aber auch Sammelgeräte. Wir haben einen Baggergreifer an Bord gehabt, der mit Kameras und Licht ausgestattet ist, mit dem man ganz gezielt Dinge, die man sieht, dann auf dem Bildschirm sammeln kann, wo man dann tatsächlich dem Windenfahrer sagen kann, so, da sitzen die Tiere, die ich haben möchte und dann greif mir die mal und dann kriegt man die hoch. Dieses Gerät hat leider nicht funktioniert. Genau. Das war eines der technischen Probleme, der großen technischen Probleme, die wir hatten. Und das zweite Sammelgerät für die Biologie ist ein sogenannter Multicorer. Das ist ein Gerät, das sieht ein bisschen aus wie eine Mondlandefähre. Und da sind 12 Kunststoffröhren von, weiß ich nicht, 75 Zentimeter Länge oder so und etwa 12 Zentimeter Durchmesser. Diese Mondlandefähre, dieser Multicorer wird runtergelassen über weichem Sediment und setzt dann auf dem Sediment und über eine mechanische Gewichtskonstruktion schieben sich diese Röhren dann in den Sedimentboden hinein. Und wenn das wieder hochgezogen wird, verschließen sich diese Röhren oben und unten und man hat dann sozusagen eine ungestörte Probe des Sedimentes. Von da unten, das holt man hoch und dieses Sediment wird dann nachher untersucht auf Kleinstorganismen, die in dem Sediment leben.
Und woher wisst ihr, wann ihr die Dredge oder eure Suchgeräte runterlasst? Weil gibt es sowas wie eine Karte, wo ihr wisst, okay, hier möchten wir beproben, weil hier wurde noch nicht beprobt oder hier soll eine Zweitprobe und ein zeitlicher Verlauf festgestellt werden?
Also die Planung der Sammelstationen findet normalerweise schon bei der Antragstellung statt. Mhm. Und man kann eine Karte benutzen, die einem eine ungefähre Idee über die sogenannte Bathymetrie, das ist sozusagen die Tiefenangaben oder die Tiefenverläufe, auf dem Meeresboden gibt. Mhm. Die wird erstellt über Satellitendaten, weil sich das Relief, was unten auf dem Meeresboden herrscht, in ganz schwacher Form auch auf der Wasseroberfläche abzeichnet. Und das kann man mit Satelliten messen. Diese Karten werden genutzt, um die Route zu planen. Dann hat das Schiff aber auch ein sehr, sehr feines und hochauflösendes Echolot an Bord. Mhm. Und bevor überhaupt eine Probe genommen wird, ein Gerät runtergeschickt wird, fährt das Schiff über die geplante Probenstelle drüber und macht eine sehr feine Karte, die eine Auflösung hat bis zu wenigen Metern. Und dann kann man ganz gezielt sich die Stelle raussuchen, für die man ein Interesse hat. Es ist auch so, wenn man die geologischen Proben nehmen möchte, die Steine kriegen möchte von unten, dann schiebt man oder zieht man tunlichst diese Dredge, von der ich sprach, den Hang hoch. Das heißt, man muss das Schiff so ausrichten und das muss dann eben auch passen vom Wind und vom Wellengang und so, dass man diese Dredge den Hang hochziehen kann, damit die Steine, die losgerissen werden, tatsächlich in diesem Korb landen. Man kann nicht den Hang runterfahren mit dem Ding. Das würde nicht bringen. Und für unsere biologischen Proben mit dem Multicorer müssen wir halt über ein anderes System an Bord vorher den Meeresboden uns anschauen. Das ist ein sogenannter Parasound, der einem eine Idee gibt, wie dick die Sedimente sind, die man da unten sieht. Und wenn die dick genug sind, sodass man den Multicorer da draufsetzen und die Röhren da reinfahren kann, ohne dass man alles kaputt macht, dann legen wir die Probenstationen dann eben auch entsprechend fest.
Was ja ein zunehmendes Problem ist unserer Zeit, sind die Müllteppiche auch auf der Oberfläche, auf den Meeren.
Ja.
Kommt da manchmal was im Korb an oder findet sich das unten nicht mehr wieder?
Also ich habe es noch nie gesehen selber während meiner 7 Ausfahrten, dass wir tatsächlich Müll, also irgendwelche Zivilisationsprodukte von da unten hochgeholt haben. Man sieht es natürlich schon, wenn man ausfährt mit dem Schiff aus den Häfen und dann sich noch in unmittelbarer Landnähe befindet, dass sehr viel Müll auf der Wasseroberfläche treibt. Das sieht man schon. Das wird dann weniger, je weiter man rauskommt. Völlig normal, weil man sich dann auch oder wir uns dann eben auch außerhalb der normalen Schifffahrtsrouten bewegen. Aber ich weiß von Kollegen, die mit dieser Art von Expedition schon häufiger und auch früher unterwegs waren, dass sie ab und zu tatsächlich auch mal Dinge sehen und finden, entweder mit einem Roff, dass man da unten mal zum Beispiel sowas wie eine Cola-Dose sieht oder dass auch mal ein Teller mal mit hochgedretscht worden ist, der irgendwann mal über Bord geflogen ist. Also das ist tatsächlich auch der Fall, ja.
Wie funktioniert denn die Tiefsee als Ökosystem? Gelten da andere Regeln als im Flachwasser?
Ja, normalerweise schon. Das größte Problem der Tiefsee, mal abgesehen davon, dass es da unten kalt ist und da unten ist es dunkel die ganze Zeit und das stellt bestimmte Anforderungen an die Organismen, die da unten vorkommen, ist es vor allen Dingen so, dass die Tiefsee, weil kein Licht darunter kommt, überhaupt gar keine Pflanzen beherbergen kann. Das heißt, es gibt dort unten keine, wie wir sagen, Primärproduktion. Also nicht, wie wir es auch an Land kennen, mit Hilfe des Sonnenlichtes produzieren die Pflanzen irgendwelche organischen Substanzen, bauen damit ihre eigene Körpermasse auf und das dient dann als Nahrungsgrundlage für andere Organismen und so weiter. Das funktioniert da unten nicht. Das heißt, was da unten zu fressen vorkommt, muss im Prinzip von oben kommen. Also aus der oberen Wasserschicht, die lichtdurchflutet ist, wo halt jede Menge Algen im Wasser unterwegs sind. Und dann landet da unten eigentlich nur noch etwas, was wir als Detritus bezeichnen, also Reststoffe, die von dem oberen lebenden Material, wenn es abstirbt, dann nach unten sinken, wenn es nicht unterwegs noch von anderen Organismen gefressen wird. Das heißt, die Nahrungssituation da unten ist relativ prekär, sage ich mal. Und man muss halt sehen, dass man an was zu fressen kommt. Und das können die Tiere sehr gut. Die sind natürlich angepasst da unten. Und die meisten, gerade Fische und so, haben extrem guten Geruchssinn. Und wenn da nur ein Molekül von irgendwas, was irgendwo verwest oder sonst wie bei denen vorbeischwimmt, dann haben die eine sehr gute Orientierung und sammeln sich in relativ kurzer Zeit zum Beispiel an großen Kadavern, die da unten liegen oder an irgend so etwas.
Und darum ist es auch wichtig, dass es sie gibt, dass die wieder verstoffwechselt werden.
Richtig.
Und Wenn ihr jetzt eure Beprobung hochholt und da sind Lebewesen dabei, die leben ja unter ganz anderen Druckverhältnissen und die kommen dann an die Oberfläche, können die überhaupt leben an der Oberfläche oder wie sieht das aus, zerplatzen die oder dehnen die sich aus?
Im Prinzip nein, also die meisten Organismen, an denen wir interessiert sind und die ja auch hochkommen, sind ja wirbellose Tiere. Wir holen jetzt keine Fische hoch oder so, das passiert nur mal im Ausnahmefall.
Eher aus Versehen wahrscheinlich.
Eher aus Versehen, ganz genau, ist auch nicht unser Ziel, aber nichtsdestotrotz, diese Tiere, die wir hochholen, die wirbellosen Tiere, die sind eigentlich alle mit flüssigkeitsgefüllten Körpern versehen und Flüssigkeiten lassen sich schlecht komprimieren und dehnen sich eigentlich auch nicht aus. Deswegen ist der Druckunterschied von da unten nach oben eigentlich für die Tiere kein Problem. Die sehen auch oben an der Oberfläche noch genauso aus, wie sie da unten ausgesehen haben. Was aber ein Problem ist, sind die Temperaturunterschiede, weil wir reden in der Tiefsee von Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad und gerade wenn wir in den Tropen unterwegs sind, dann haben wir oben an der Wasseroberfläche auch gerne mal über die letzten, keine Ahnung, fast 100 Meter Temperaturen deutlich über 20 Grad und das tötet die Tiere auf jeden Fall ab. Also deswegen sind eigentlich alle Tiere, die nach oben kommen, nicht mehr am Leben.
Wie konserviert ihr denn die Funde, wenn ihr sie dann letzten Endes beprobt habt, untersucht habt und sagt, okay, jetzt können wir sie haltbar machen?
Normalerweise ist es so, dass wir sie so schnell wie möglich konservieren, um sie dann erst hinterher zu untersuchen, weil der biologische Zerfallsprozess sofort einsetzt, wenn die Tiere tot sind. Und das zerstört uns unter Umständen Strukturen, an denen wir als Forscher, wenn wir sie untersuchen, die Tiere interessiert sind. Deswegen landen die Sachen sofort in verschiedenen Konservierungsmitteln. Das Standardkonservierungsmittel für den Erhalt der Struktur der Tiere ist eigentlich Formalin. Das ist ein ziemlich giftiges Zeug, krebserregend.
Wollte ich sagen, darf man nur mit Handschuhen und Maske?
Nur mit Handschuhen. Wir arbeiten draußen, deswegen müssen wir nicht unterm Abzug arbeiten. Ah. Aber wenn wir die weiter behandeln, dann sind wir im Schiff. Das Schiff hat ja ausgerüstete Labore, auch mit Abzügen und so weiter. Arbeiten wir damit dann tatsächlich nur unterm Abzug. Ein weiteres Konservierungsmittel, was wir sehr häufig benutzen, ist reiner Alkohol, weil man mit dem reinen Alkohol eine wesentlich bessere Erhaltung der DNA, also der Erbsubstanz der Tiere, gewährleistet und gerade die molekularbiologische Untersuchung von Organismen ist heutzutage ein Standard. Und dafür müssen wir zumindest auch von größeren Tieren immer mal ein Stück in Alkohol konservieren, damit wir nicht nur die Strukturerhaltung haben, sondern eben gleichzeitig auch eine Möglichkeit, Molekularbiologie zu machen.
Aber ist das teurer an Alkohol oder spielt das nicht so wirklich eine Rolle?
Es spielt nicht wirklich eine Rolle. Also klar, wenn wir unvergälten Alkohol nehmen und das ist eigentlich immer angesagt, weil der am wenigsten interagiert mit dem Objekt und am wenigsten Schaden anrichtet, im Gegensatz zu vergältem Alkohol, den man sehr billig kaufen kann.
Vergelter ist der nicht mehr genießbare.
Das ist der nicht mehr genießbare, da kommt dann sowas wie Methyl-Ethylketon oder irgendwas rein, was, wenn man den trinkt, das sofort dazu führt, dass man brechen gehen muss.
Bei normalem Alkohol fühlt das ja erst ein bisschen später.
Genau, bei normalem Alkohol braucht man ein bisschen länger dafür, aber es ist so, dass der normale Alkohol, der nicht vergällt ist, unter natürlich die Steuergesetzgebung fällt und damit erheblich teurer ist. Und dann wird es dann, wenn man dann alles da rein tut, dann wird es schon ein bisschen kostspielig. Das stimmt.
Du hast gerade gesagt, es gab auch mal einen Fisch, der hochgeholt wurde, aber eher per Zufall. Gab es denn andere Zufallsfunde, mit denen ihr nicht gerechnet habt?
Ja, also der Fisch, auf den kann ich eingehen, das ist tatsächlich einer, mit dem wir wirklich nicht gerechnet haben und das war auch insofern ein Zufallsfund, weil der Fisch, der muss sich beim Hochziehen dieser Dredge in diesem Dredgekorb verfangen haben und der wurde dann sozusagen gefangen in den Kettengliedern dieses Kettensacks, der da hinten dran hängt an der Dredge und der steckte halt in so einer Masche dieses Kettensacks. Das ist ein sehr schlanker Fisch, ein sogenannter Echsenaal. Das sind Tiere, die in der Tiefsee vorkommen, die auch weltweit vorkommen. Und wir haben ihn relativ schnell bestimmen können. Er ist ungefähr 70 Zentimeter lang. Es war auch eines der größten Tiere, was wir tatsächlich mit hochgeholt haben. Und der steckte dann da drin, war auch tot. Und der war allerdings auch aufgeplatzt an einer Stelle. Weil Fische haben ja auch immer sowas wie eine Schwimmblase. Ja. Und die dehnt sich dann natürlich aus und die platzt dann. Ja. Und den haben wir dann auch sehr schnell konserviert für einen Kollegen von mir, der für die Fischsammlung im Museum für Naturkunde zuständig ist. Und der war ganz begeistert, weil wir offensichtlich von dieser Art nur ein einziges Exemplar in der Sammlung haben. Was von der deutschen Tiefsee-Expedition stammt und schon 150 Jahre alt ist oder noch älter, 1899, 130 genau genommen. Und das in einem sehr schlechten Zustand sich befindet, wie er sagte. Und insofern war er ganz happy, ein neues Tier zu bekommen.
Kann man auch kleine Präsente mitgeben.
Ja, genau.
Sehr schön. Ihr habt auch die Mayofauna auf den Steinen euch angeschaut. Erstmal, was heißt Meiofauna?
Ja, Meiofauna eigentlich eher im Sediment tatsächlich und nicht so sehr auf den Steinen. Meiofauna ist eigentlich nur, also man unterscheidet Makrofauna, Meiofauna, Mikrofauna und es ist eigentlich nur eine, ich sag mal, willkürlich festgelegte Größenangabe, die im Wesentlichen damit zu tun hat, dass man Meiofauna-Organismen als erstes beschrieben hat aus dem Flachwasser, also von Stränden und aus ganz flachem Wasser. Mhm. Das sind Organismen, die in der Sandlücke leben, also in dem Porenvolumen zwischen den einzelnen Sandkörnchen. Und die kann man da rausfiltern und dazu benutzt man so Gase, also ganz feine Netze, die eine bestimmte Maschenweite haben. Die werden industriell gefertigt und anhand dieser verfügbaren Maschenweite, kann man so sagen, hat man diese Meiofauna definiert und die rangiert ungefähr zwischen 300 Mikrometer, also 0,3 Millimeter und etwa einem Millimeter oder einem halben Millimeter, also in der Größe ungefähr. Alles, was in einem Netz dieser Maschenweite hängen bleibt, also 200 Mikrometer Maschenweite oder sowas, das wird dann als Meiofauna bezeichnet, wenn es kleiner als ein Millimeter ist.
Und das heißt übersetzt, wenn ich jetzt so einen Liter Meerwasser habe, wie viele Arten der Meiofauna könnte ich darin finden?
Puh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also das hängt so ein bisschen davon ab, auch wo man die Sedimentprobe nimmt. Man kann sehr, sehr viele Individuen von bestimmten Organismen finden. Ich mache jedes Jahr eine meeresbiologische Exkursion mit Studenten und wir sammeln auch immer Meiofauna, zum Beispiel auf der Insel Sylt und da gibt es den sogenannten Hausstrand. Und wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, 50 Milliliter Sediment zum Beispiel nehme und hole da die Organismen raus, da sind tausende von Tieren drin. Also das ist extrem viel und unten in der Tiefsee ist das ein bisschen weniger, aber es ist immer noch enorm viel. Und das ist das, weswegen wir den Multicorer einsetzen, weil wir aus diesen ungestörten Proben dann tatsächlich da die Meiofauna rausholen. Ja.
Wie kann ich mir das Leben in der Tiefsee vorstellen im Sinne von, wie ist es angepasst auf der Meiofauna-Ebene?
Ja, also Tiefsee ist ja eigentlich, wie gesagt, Drücke sind hoch, es ist immer dunkel und es ist immer kalt. Das sind physiologische Bedingungen letztlich, mit denen diese Organismen sehr gut zurechtkommen. Mhm. Schwierig wird es dann, und das ist auch für die Meiofauna in dem Flachwasser noch nicht so richtig erforscht, schwierig wird es dann, wenn ich zum Beispiel auf Partnersuche gehen muss. Also viele Meiofauna-Organismen sind getrennt geschlechtlich, müssen einen Partner finden, wenn sie sich vermehren wollen. Wie macht man das, wenn es dunkel ist? Wie macht man das, wenn ich irgendwo in der Sandlücke sitze? Und mein Partner sitzt vielleicht ein paar Sandlückenporen weiter. Vermutlich läuft das über sowas wie einen Geruchssinn, also irgendeine Art von chemischen Rezeptoren, die die Tiere haben, um dann einen Geschlechtspartner zu finden. Aber es ist nicht ganz trivial. Und man hat bei diesen, weil die eben sehr klein sind, diese Organismen, kann man die auch sehr schlecht im Lebenden beobachten. Man kennt die eigentlich immer nur im fixierten oder konservierten Zustand dann aus irgendeiner Probe. Aber eine Lebendbeobachtung von sowas zu machen, wie es Eier legt zum Beispiel oder irgend sowas macht, das ist eigentlich fast noch nicht passiert. Deswegen wissen wir da nicht so viel drüber. Aber es gibt Anpassungen zum Beispiel an das Leben im Sediment, findet man auch durchaus im Flachwasser, dass Organismen zum Beispiel ohne Sauerstoff auskommen können über eine gewisse Zeit und dann auf den Gärungsstoffwechsel umsteigen zum Beispiel.
Was ist deren Aufgabe denn im Ökosystem dieser kleinen Organismen?
Also die zersetzen natürlich, weil die sich von Bakterien und auch von diesen Reststoffen, die dann in sehr feiner Partikelgröße da unten sich auch in dem Sediment sammeln, die fressen das auf und reinigen quasi das Sediment, wenn man so will. Also das ist mit Sicherheit eine Funktion, die sie haben, diese Reststoffe zu verwerten. Mhm. Andererseits sind sie natürlich auch selber eine Nahrungsgrundlage für geringfügig größere Organismen, die dann Sedimentfresser sind zum Beispiel, dieses Sediment komplett in sich reinnehmen, zusammen mit diesen ganzen Organismen und dann am Ende das gereinigte Sediment wieder ausscheiden und die ganze Organik, die da drin ist, dann eben verdauen. Also irgendwelche Würmer oder so etwas, die im Sediment leben.
Ja, ich habe gehört, aufgrund der Ressourcenknappheit gibt es inzwischen auch wieder Überlegungen, den Tiefseeboden zu erkunden und zu schauen, welche Rohstoffe dort abzubauen sind. Ne? Mhm. Stichwort Manganknollen, die ja für die Herstellung von Akkus, Laptops und Smartphones und so weiter gebraucht werden. Was bedeutet das denn für die Meiofauna und für das Leben unter Wasser?
Ja, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Lebensräume dort unten in der Tiefsee extrem empfindlich gegen Störungen sind. Und zwar deswegen, weil Störungen, die dort gemacht werden, gerade mechanische Störungen, wenn ich da irgendwas drüber ziehe oder irgendwie den Sedimentboden da teilweise entnehme, diese Störungen, die bleiben über einen sehr, sehr langen Zeitraum erhalten. Das heißt, dieser Lebensraum ist dann quasi zerstört für diese Meiofauna-Organismen für einen sehr langen Zeitraum. Da gibt es Versuche, Sprache zu, wo man in den 80er Jahren absichtlich solche Störungen verursacht hat, um dann 20 oder 30 Jahre später zu gucken, sind die Dinger noch da, und tatsächlich findet man die gleichen Spuren dann auch immer noch da unten.
Wow.
Da hat sich nichts getan. Die verschwinden erst, wenn das tatsächlich über die Sedimentierungsrate, also über das gesamte Material, was von oben nach unten darunter rieselt, das dann tatsächlich zugedeckt wird. Und wenn die Sedimentierungsraten von Material nicht so hoch sind, gerade in den Tropen, wo nicht so viel an Plankton unterwegs ist, weil es keine Nährstoffe im Wasser oder wenig Nährstoffe im Wasser gibt, dann dauert es sehr, sehr lange. Und diese Manganknollenernte, die soll ja mit Maschinen stattfinden, mit so überdimensionierten Staubsaugern in Form eines Kettenfahrzeugs, die dann da über den Boden fahren und diese ganzen Manganknollen einsammeln.
Eigentlich eine Rodung.
Das wird eine gigantische Störung sein. Und es gibt ja diese berühmte sogenannte Clarion-Clipperton-Zone, die im Pazifik liegt, westlich von Südamerika. Und dort sind besonders viele Manganknollen Vorkommen festgestellt worden. Und dieser Bereich ist international aufgeteilt schon in sogenannte Bergbauclaims von allen möglichen Staaten. Auch die Bundesrepublik Deutschland hat da ein größeres Gebiet für sich abgesteckt. Und die Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffforschung macht dort erste Erkundungen schon seit Jahren über die Möglichkeit, diese Manganknollen möglicherweise auch abzubauen. Gleichzeitig wird aber sehr viel Forschung auch von Biologen betrieben, die mitfahren auf diesen Erkundungsfahrten, um festzustellen, was lebt denn da überhaupt und was zerstören wir, wenn wir diese Manganknollen tatsächlich von da unten hochholen.
Das ist auf jeden Fall sehr dramatisch. A, weil man noch gar nicht so viel weiß, ne? Man weiß gar nicht, was für Zerstörung man dann auch auf lange Sicht hat und welchen Einfluss das auf unser Ökosystem hat, ne? Und wir haben ja eigentlich aus der Geschichte gelernt, dass jeder Eingriff des Menschen eine viel fatalere Folge hat, als wir das immer am Anfang vermuten.
Kurze Empfehlung an der Stelle. Unsere Folge über Unterwasserlärm, lautes Meer.
Auf die Idee zu kommen, dass es da unten echt keinen juckt, wenn man da mal etwas durchpflügt, erstmal verständlich. Zeigen doch die meisten Aufnahmen aus der Tiefsee weitestgehend gähnende Leere. Klar, das Titanic-Wrack und ab und an ein paar verschrobene Wesen. Shoutout hier an den netten Anglerfisch mit seiner süßen Antenne vorne dran. Du bist wunderschön, lass dir nichts einreden. Aber ja, da wo Leere scheint, da wimmelt es eigentlich. Die Majofauna hat Carsten ja schon erwähnt. Und ich möchte euch ein paar Süßlinge aus der Gruppe vorstellen. Ruderfußkrebse, circa 10.000 Arten von ihnen gibt es. Sie gehören zu den am häufigsten vorkommenden Tieren der Welt. Aber man sieht sie oft nicht. Die kleinste Art ist gerade mal 0,1 Millimeter groß. Für die meisten Ruderfußkrebse fühlt sich das Wasser an wie Gel. Sie ernähren sich oft von mikroskopisch kleinen pflanzenähnlichen Organismen, dem sogenannten Phytoplankton. Ruderfußkrebse sind also ein bisschen wie die Kühe des Meeres. Sie stellen den größten Anteil des marinen Zooplanktons und sind damit Nahrung für viele, viele Fische und Wale. Übrigens, in der Folge mit Oliver Kohlemann, Der Ozean hat Fieber, erfahrt ihr nicht nur mehr über die Tiefsee, sondern auch mehr über die Krebsarten, die dort leben.
Ich würde gerne nochmal zurück aufs Schiff kommen. 7 Wochen auf so einem Schiff, das ist eine lange Zeit.
Ja.
Wie komfortabel reist man da eigentlich auf einem Forschungsschiff? Das kann man sich ja nicht wahrscheinlich wie eine Kreuzfahrt vorstellen, wo man so eine Außenkabine hat.
Also sagen wir mal so, es hat inzwischen fast Kreuzfahrtqualität.
Hat man eine Sauna?
Es gibt eine Sauna.
Okay, wow.
Es gibt kein Schwimmbad, aber es gibt eine Sauna und es gibt auch ein Gym. Also es gibt auch eine Muckibude, sage ich mal.
Ja.
Und das ist das, was so an Freizeitaktivität in Sachen Sport im weitesten Sinne zur Verfügung steht. Die Kabinen selber sind extrem komfortabel. Das Schiff ist ja relativ neu. Die Sonne, auf der ich jetzt gefahren bin, ist erst 10 Jahre alt und ist nach neueren Gesichtspunkten halt auch gebaut worden, was den Komfort angeht. Mhm. Und man hat inzwischen Einzelkabinen. Das war auf dem alten Schiff nicht so. Und die sind sehr bequem. Und ich kann also eigentlich sagen, das hat fast Kreuzfahrtqualität, ja.
Auf dieser Fahrt, was ist euch alles begegnet, auch an Meerestieren, ne? Seid ihr auf hoher See allein gewesen, weil gerade Südafrika, ne, und wenn man das Kap auch sich anguckt, da tauchen ja viele verschiedene Walarten auf. Als ich das letzte Mal auf einer großen Segeltour war, aber das war in Norwegen, auch da haben uns Delfine begleitet, haben die Bugwelle genutzt und die sind ja wahnsinnig verspielt. Also habt ihr was gesehen auf hoher See?
Delfine leider nicht, die mit der Bugwelle gespielt haben, hätte ich auch gerne gesehen, aber ich habe noch nie in meinem Leben so viele Wale gesehen während einer Ausfahrt. Die meisten davon, wahrscheinlich 99%, waren Buckelwale. Wir sind genau zu der Zeit da gewesen, in der die Buckelwale aus den tropischen Gefilden in den Süden ziehen, um dann in der Nähe der Antarktis halt in ihre Fraßgründe sozusagen zu schwimmen. Und diese Routen haben wir mehrfach gekreuzt. Und das waren fast alles Buckelwale, die wir gesehen haben, die aber auch dann mit den entsprechenden Walshows, für die man an anderer Stelle viel Geld bezahlen muss. Also wir haben sehr viele, sehr weit aus dem Wasser springende Wale gesehen. Es waren oft Wale direkt am Boot und manchmal 10 Meter Abstand oder so, vier große Buckelwale. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist das eine, was wir an großen Tieren gesehen haben. Das andere sind natürlich Seevögel, die einen ständig begleiten auf dem Schiff. Und insbesondere, wir waren auf der Südhalbkugel, sind das Albatrosse. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Arten von Albatrossen gesehen, die eigentlich ständig ums Boot herumgeflogen sind. Und die sind auch mit bis zu 3 Meter Spannweite die größten, sehr beeindruckende Tiere.
Ja, wow. Und dann gibt es ja noch auf hoher See manchmal die riesigen Wellen, ne? Hattet ihr da mal Probleme? Seid ihr in schwieriges Fahrwasser geraten und in Stürme? Ich meine, ihr wart ja, oder beziehungsweise du warst ja gute 7 Wochen auf See. Da kommt sowas ja schon mal vor. Ja, man kann nicht jeden Sturm umschippern.
Das stimmt, das kommt vor. Man hat ja auch eine geplante Route. Mhm. Wir legen ja vorher fest, wo wir unsere Proben nehmen wollen. Und die versuchen wir natürlich dann auch schon einzuhalten. Und wenn einem dann richtig schlechtes Wetter dazwischen kommt, dann muss man sich was einfallen lassen. Das ist uns tatsächlich auf dieser Tour einmal so gegangen. Wir haben mehrfach Stürme gehabt. Es war kein besonders gutes Wetter, muss man wirklich sagen. Erstaunlicherweise, als wir an den sogenannten Roaring Forties ganz im Süden gekratzt haben, da hatten wir mit das beste Wetter auf der ganzen Reise.
Roaring Forties, das sind die Riesenwellen?
Das ist der 40. Breitengrad und darunter. Und man sagt, dass dort eben sehr starke Stürme eben wehen können und damit eben auch große Wellen da sind. Das ist immer die kritische Zone, wo die Boote durch müssen oder die Schiffe durch müssen, die zum Beispiel in die Antarktis fahren und so. Aber am 40. Breitengrad war es einigermaßen harmlos. Weiter im Norden war es aber problematisch. Es gibt auf dem Madagaskar-Rücken eine Stelle, die sehr flach ist. Da kommt ein untermeerischer Berg bis 18 Meter unter die Wasseroberfläche. Und diese Stelle ist sehr bekannt, ist vielfach beprobt worden von anderen Forschungsschiffen auch. Und da wäre ich sehr gerne hingefahren. Und da mussten wir uns tatsächlich über 2-3 Tage dran vorbeitreiben lassen, weil wir das Schiff wegen der hohen Wellen, wir hatten bis zu 6 Meter hohe Wellen, wir konnten das Schiff nicht gerade in den Wind stellen und dann arbeiten. Das wäre zu gefährlich gewesen, weil die Wellen auch übers Schiff rübergegangen sind zum Teil. Also hinten jedenfalls, übers Arbeitsdeck. Und wir konnten uns nur treiben lassen mit dem Wind, mit der Nase genau gegen die Wellen. Und das war schon sehr unangenehm, aber arbeiten war nicht möglich. Und das hat uns 3 Tage gekostet. Und wir sind einfach nach Norden dran vorbeigedriftet an dieser Stelle und konnten da keine Proben nehmen. Das war sehr ärgerlich.
Und klar, wenn das dann nur 18 Meter tief ist, so entstehen ja am Ende Wellen.
Ganz genau.
Wenn das Wasser dagegen drückt und gleichzeitig, wenn der Tidenhub dann sich so krass unterscheidet, kann es sein, dass ihr auflauft, wenn die Stelle nicht so tief dann mehr ist, ne?
Genau. Wobei, das ist sehr unwahrscheinlich. Es war auch klar, dass wir nicht über den Berg direkt drüber fahren würden. Das hatte der Kapitän schon gesagt. Das macht er auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, die Sonne hat, glaube ich, einen Tiefgang von irgendwas zwischen 7 und 10 Metern oder so.
Dann und bei 18 Metern und 6 Meter Wellen?
Da könnte es dann schon eng werden. Und deswegen war vollkommen klar, dass wir auf jeden Fall ein paar Meilen Abstand halten würden. Nichtsdestotrotz ist es dort in dem Bereich recht flach. Also wenn es ein paar hundert Meter sind, ist das eben auch schon sehr interessant, weil je dichter man unter die Wasseroberfläche kommt, desto höher ist eigentlich auch die Diversität an Organismen, die man findet.
Ja.
Und das hätte mich natürlich sehr, sehr interessiert. Aber leider mussten wir daran vorbeifahren.
Sind denn Leute seekrank geworden? Weil ich erinnere mich an eine Überfahrt nach Capri. Ich meine, ein bisschen anderes Gebiet, aber da war auch gut Wellengang. Da mussten die Tüten verteilt werden auf einmal. Wie war das bei euch? Habt ihr Medikamente genommen?
Ja, also Seekrankheit ist natürlich immer ein Thema für einige Leute. Bei mir ist es Gott sei Dank so, ich weiß auch Kraft der Tatsache, dass ich eben schon jetzt das 7. Mal unterwegs war, ziemlich genau, wie mein Körper darauf reagiert. Mhm. Es sind bei mir eigentlich immer nur die ersten 2 Tage, die ein bisschen kritisch sind. Danach kann ich alles machen. Ich kann selbst bei ganz hohem Seegang am Mikroskop sitzen und durchs Mikroskop gucken und dann noch in der Flüssigkeit Objekte mir anschauen, wo die Flüssigkeit auf dem Mikroskoptisch noch gegen die Wellenbewegung schwappt. Aber bei vielen Leuten ist es problematisch und wir hatten tatsächlich ein paar Leute, die auch über Wochen Probleme hatten. Aber es gibt inzwischen sehr, sehr gute Medikamente. Medikamente dagegen, vor allen Dingen solche, die im Gegensatz zu den meisten Reisemedikamenten nicht müde machen.
Ja.
Und davon habe ich mir von der Schiffsärztin am Anfang gleich für die ersten 2 Tage was geben lassen. Und damit war ich über die ganze Zeit total fein.
Finde ich auch. Also, dass die Medikamente mittlerweile so gut geworden sind, dass man da eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr so leiden muss. Weil Seekrankheit ist schon was, was einen sonst sehr lange begleiten kann.
Da möchte man einfach nur noch in Ruhe sterben. Mehr möchte man eigentlich nicht.
Nee, man hat auf jeden Fall keine Lust mehr. Das kann einem wirklich diese schöne Erfahrung auch kaputt machen. Ne?
Allerdings, ja.
Wir waren die ganze Zeit an der Wasseroberfläche. Ab und zu seid ihr natürlich auch mal da drunter. Vor allem, wenn ihr beprobt. Mhm. Dieser große Wellengang, das kommt unten nicht an, ne? Also, oder interessiert das in der Tiefsee?
Eigentlich nicht. Also unten ist es zwar, je nachdem, wo man sich befindet, immer mal wieder mit sehr starken Strömungen zum Beispiel, mit denen man zu tun hat. Und dann kann es schwierig sein, weil es einem das Sammelgerät möglicherweise stärker verdriftet, als man das gerne hätte. Mhm. Aber das ist eigentlich unproblematisch. Nichtsdestotrotz kann man bei hohem Wellengang eben nicht vernünftig arbeiten, weil das Arbeitsgerät, was man runterlässt, das hängt ja an einem Draht. Der Draht hängt an der Winde, die auf dem Schiff ist. Und wenn das Schiff sehr stark oben schwankt, dann übersetzt sich das über den Draht auch auf das Arbeitsgerät. Und das macht das Arbeiten ab einer gewissen Wellenhöhe quasi unmöglich.
Weil der Korb auch immer wieder hoch und runter.
Hoch und runter gezogen wird, ja. Genau. Und wir hatten es ganz explizit, weil wir normalerweise einen Schiebebalken, nennt man das, das ist wie ein Kran, der seitlich aus dem Schiff rausgefahren werden kann. Da ist eine Rolle dran, dahinter hängt die Winde und über diesen seitlichen Schiebebalken haben wir die meisten Geräte gefahren. Mhm. Dieser Schiebebalken ist genau in der Mitte des Schiffes. Und da ist die Wellenbewegung des Schiffes am wenigsten zu merken. Das heißt, da liegt das Schiff am ruhigsten im Wasser. Und dieser Schiebebalken, der konnte irgendwann aus technischen Gründen nicht mehr eingesetzt werden. Und wir mussten über das Heck vom Schiff dann rausgehen. Oh. Auch da gibt es eine Rolle. Und über die kann man einfach den Draht umlegen. Und da hängt die gleiche Winde dahinter. Aber das Heck hebt sich natürlich wesentlich stärker als die Mitte des Schiffes. Und dadurch hatten wir mit einigen Sammelgeräten tatsächlich dann ungefähr ab der Hälfte der Ausfahrt größere Probleme.
Wenn man 7 Wochen unterwegs ist, dann muss es ja auch Pausen geben, dann muss es Ruhezeiten geben. Was macht man da? Sonnen an Deck ins Fitnessstudio. Darf man angeln zum Beispiel?
Angeln darf man im Prinzip. Es hängt ein bisschen davon ab, wer als Kapitän auf dem Schiff unterwegs ist. Mhm. Es gibt Kapitäne, die sehen das nicht gerne, wenn geangelt wird. Und dann macht's auch keiner.
Okay.
Weil der Kapitän ist natürlich derjenige, der bestimmt, was auf dem Schiff am Ende des Tages gemacht und nicht gemacht wird. Es gibt andere Kapitäne, die sind da etwas toleranter. Und dann kann auch mal geangelt werden. Was vorzugsweise geangelt wird, sind tatsächlich Tintenfische, Kalmare, die eigentlich immer ums Schiff herum sind. Gerade nachts, wenn man mit irgendwelchen Lampen die Meeresoberfläche beleuchtet, weil es wird ja rund um die Uhr gearbeitet. Mhm. Das Schiff hat sehr hohe Betriebskosten von ungefähr 50.000 Euro am Tag. Und da möchte man natürlich keine Zeit verschwenden. Deswegen wird normalerweise der Wissenschaftsbetrieb in einen Dreischichtbetrieb eingeteilt mit Spätschicht, Frühschicht und Nachtschicht. Mhm. Und es wird rund um die Uhr gearbeitet. Und deswegen wird nachts eben auch gearbeitet. Und wenn man dann nachts mal an Bord ist und guckt außenbord, und es ist alles erleuchtet, dann sind unter der Wasseroberfläche ganz oft Kalmare und die kann man sehr gut angeln.
Werden die dann in der Küche verarbeitet?
Das habe ich schon erlebt, ja, wie gesagt, auf dem alten Schiff. Jetzt auf dieser Fahrt eben nicht, weil der Kapitän einer war, der das Angeln nicht so gerne sieht. Und
hat das denn auch eine Begründung oder möchte er das einfach nicht?
Also es ist so eine grundsätzliche Geschichte, dass eigentlich außer im Notfall von diesem Forschungsschiff aus nichts außenbords geht oder eben für den Wissenschaftsbetrieb. Also es wird eigentlich auch normalerweise, man kann ja auch nicht schwimmen gehen oder man geht auch nicht tauchen von einem großen Forschungsschiff aus. Ich meine, wenn man an der Reling steht, das sind mehrere Meter bis zur Wasseroberfläche. Das Schiff guckt ja relativ weit raus aus dem Wasser und es ist einfach wahnsinnig gefährlich, da mitten auf dem Ozean irgendwas zu machen. Und klar müssen mal unterwegs irgendwelche Rettungsboote getestet werden. Die werden dann natürlich schon außenbords gesetzt, wieder reingeholt und so weiter. Man macht auch natürlich eine Sicherheitsübung. Das ist das Erste, was man macht, wenn man an Bord geht. Aber dass so Freizeitaktivitäten nach außenbords stattfinden, ist eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht angesagt.
Okay. Wie läuft denn so eine Schicht ab, wenn du sagst, ihr habt 3 Schichten jeden Tag, eine Nacht, eine Früh-, eine Spätschicht? Was passiert da so in so einer Schicht?
Naja, es wird das ganz normale Wissenschaftsprogramm gefahren. Natürlich sind die Leute dann versetzt, in der Messe zum Beispiel zu treffen. Also die Nachtschicht frühstückt, wenn die anderen ihr Abendessen haben sozusagen. Ja. Also das ist natürlich dann rund um die Uhr versetzt. Aber das ist angepasst eben auch an den Schichtbetrieb, der auf dem Schiff sowieso herrscht. Also auch die Crew, der auf dem Schiff ist, die macht den gleichen Schichtbetrieb, weil man auch immer auf Crewmitglieder angewiesen ist, die einem die Geräte fahren, zum Beispiel die Winden fahren oder die Geräte außen Bord setzen und so, ist das daran angepasst. Und das ist ein ganz normaler 8-Stunden-Arbeitstag, aber eben zeitversetzt entweder in der Früh oder am Abend oder in der Nacht. Wir als Biologen, die wir an den geologischen Probenahmen eigentlich immer nur so ein bisschen als Rucksacktouristen oder Huckepackfahrer dabei sind, wir haben das nicht in den Schichtbetrieb gefahren, auch deswegen nicht, weil wir nur zu viert waren. Und das hätten wir als Biologen nicht geschafft, einen vollständigen Schichtbetrieb mit 4 Leuten aufrechtzuerhalten. Ja. Deswegen haben wir uns nachts, wenn nachts Proben an Bord kamen, immer wecken lassen und haben uns dann immer versetzt, 2 Leute oder die anderen 2 Leute eben jeweils abwechselnd wecken lassen und haben dann zu zweit die Probungen durchgeführt. Das geht auch. Man kann das zu zweit machen.
Okay. Ist das dann unangenehm, wenn man nachts geweckt wird?
Natürlich.
Und, ja, ne?
Das ist schon der Moment. Ja, wir haben uns nicht drum gerissen, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist auch immer wieder spannend. Das ist so ein bisschen wie mit einer Safari unterwegs sein. Ja. Man fährt um einen Busch rum und denkt, oh, hinter diesem Busch sitzt jetzt der Löwe, auf den ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Und so ähnlich ist das bei diesen Probenahmen auch. Jedes Mal, wenn irgendwas an Bord kommt, ist es irgendwie spannend und man erwartet irgendwie das noch nie Gesehene oder das Besondere oder wie auch immer. Und das hält einen natürlich dann bei der Stange.
Und gleichzeitig bedeutet ja auch auf dem Schiff sein Entbehrung. Also du meintest ja, es ist schon sehr komfortabel, es ist ein sehr modernes Schiff. Gibt es aber so Sachen, worauf du dich dann immer besonders freust, wenn du wieder nach Hause kommst? Außer Vollkornbrot. Das gibt's da auch.
Es gibt alles. Worauf ich mich freue, ist nicht das Gefühl zu haben, 5-mal am Tag essen zu müssen. Also die Versorgung ist enorm gut. Sie ist allerdings auch sehr abgestimmt auf harte körperliche Arbeit der Stammmannschaft des Schiffes und ist entsprechend gehaltvoll.
Hochkalorisch.
Hochkalorisch. Man kann 3-mal am Tag Fleisch essen und das jeden Tag, wenn man das möchte. Und das ist etwas, man kann sich auch als Vegetarier anmelden, wenn man Wissenschaftler ist und auch einige der Mannschaftsmitglieder waren Vegetarier. Da wird inzwischen drauf Rücksicht genommen. Früher war das schwierig. Aber es ist trotzdem so, dass das Essen gerade auch so einen Rhythmus vorgibt. Mhm. Und dieser Rhythmus ist ganz angenehm, weil man natürlich dadurch, dass man rund um die Uhr arbeitet, auch kein Gefühl für Wochentage hat. Man verliert das Gefühl für Wochenende. Das gibt's ja auch nicht. Es wird auch am Wochenende durchgearbeitet. Und deswegen strukturiert einem dieses Essen den Tag. Und das führt aber dazu, dass man natürlich immer dahin rennt.
Und
man
auch immer isst, ne?
Grundsätzlich zu viel. Zumindest als Wissenschaftler, der man außer dem bisschen Sport im Gym und ansonsten sitzt man halt vorm Mikroskop oder macht irgendwas. Man verbraucht die Kalorien nicht, die man da zu sich nimmt. Und alle nehmen immer zu, wenn sie auf dem Schiff sind. Das ist so.
Stellt man sich ja ganz anders vor.
Und darauf habe ich mich gefreut, nicht mehr gezwungen zu sein, irgendwie zum Essen zu gehen.
Oh, Essen ohne Hunger, so ein bisschen
genau.
So.
Genau. Ja, und es ist natürlich auch so, das Schiff ist groß, 120 Meter lang ungefähr und etwa knapp 30 Meter breit. Also schon und über mehrere Etagen und so weiter. Aber es ist dennoch ein eingeschränkter Lebensraum. Man fühlt sich schon wie auf einer kleinen Insel. Und da mal dann wieder runterzukommen und mal wieder so ein bisschen auch mal was Grünes zu sehen. Weil wir sind ja die ganze Zeit auf dem Wasser. Die einzige grüne Farbe, die man auf dem Schiff sieht, sind irgendwelche Teile des Schiffes, die grün gestrichen sind. Mhm. Ansonsten sieht man eigentlich nur Blau. Das Blau des Himmels, das Blau des Meeres ist auch toll für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann mal wieder Vegetation zu sehen. Wir Menschen sind halt nicht evolviert dafür, dass wir die ganze Zeit auf dem Meer sind, sondern wir sind halt Landlebewesen und das fehlt einem. Und das ist dann schon schön, wenn man das dann mal wieder hat.
Wir kommen jetzt zum Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast ja gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe HörerInnen, immer schon vor der nächsten Beats and Bones-Folge gefragt. Von uns gibt's da nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Carsten, kannst du mir beantworten, welcher Boden ist besser erforscht oder welchen Boden kennen wir besser? Die Marsoberfläche oder den Meeresboden?
Der Meeresboden ist ja nur zu einem ganz geringen Prozentsatz erforscht. Wir wissen das, weil wir immer nur ganz punktuell irgendwelche Proben nehmen können. Und was man immer sagt, ist auf jeden Fall, dass man mehr über die Mondoberfläche weiß als über den Meeresboden. Aber beim Mars bin ich mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob wir da nicht auch inzwischen mehr wissen als über den Tiefseeboden.
Wunderbar. Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir auch.
Volltreffer. Nach Schätzungen sind maximal 10% des Meeresbodens detailliert kartografiert.
Die Marsoberfläche dagegen ist nahezu vollständig kartiert. Rund 80% davon sogar dank der Freien Universität Berlin in hochauflösender Qualität. Was noch lange nicht vollständig erforscht ist, das ist der Bromacker, die Grabungsstätte im Thüringer Wald. In der nächsten Folge sind Jörg und Steffen wieder zu Gast, denn es gibt Updates. Viele neue Funde von Ursauriern und damit auch neueste Erkenntnisse aus der Zeit, als Amphibien und Reptilien das Land erobert haben. Wir hören uns also in 2 Wochen und ich freue mich, dass wir uns wieder haben.